Er ist auferstanden. Das haben wir ja heute schon gehört, wir haben schon gesungen. Und ja, das ist auch noch das Thema von meiner Predigt heute Morgen. Er ist auferstanden. Der Text, der ist Lukas, Haupttext, Lukas 24 von 1 bis 7, den haben wir ja schon gehört bei der Einführung, dann haben wir ihn auch schon, wie gesagt, gehört beim Anspielen. Und ja, ihr könnt ihn nochmal begleiten oder nachfolgen, wenn der an den Bildschirm kommt, ja. Und von Lukas, Neu-Genfer Übersetzung. Die Frauen aus Galiläa, wir haben ja die Frauen schon gesehen, sie waren ja eben da, nicht? Was mir so sehr auffällt, ist, dass die Frauen da waren. Lukas hat das so schön berichtet und wahrscheinlich Lukas als Grieche, als kein Jude, er berichtet das so. Und er erzählt uns, dass die Frauen waren am Kreuz, als Jesus starb. Ja, sie waren da. Die Frauen, die ihm seit den Anfängen in Galiläa gefolgt waren. Lukas 23, Vers 49. Dann ein bisschen weiter. Die Frauen, die Jesus seit den Anfängen in Galiläa begleitet hatten, waren Josef gefolgt, als Jesus begraben wurde. Lukas 23, 55a. Die Frauen, die Jesus seit den Anfängen in Galiläa, das ist mir so aufgefallen, begleitet hatten. Sie sahen auch das Grab und schauten zu, wie der Leichnam Jesu hingelegt wurde. Lukas 23, 55b. Wir sind noch gar nicht am Text angekommen. Aber schon davor merkt ihr, wie immer die Frauen da waren. Dann kehrten sie in die Stadt zurück und bereiteten wohlriechende Öle und Salben zu. Lukas 23, 56a. Am Sabbat hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein. Lukas 23, 56b. Am ersten Tag der Woche, am Sonntag, machten sie es, wie sie geplant hatten. Und dann unser Text, nahmen sie aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Merkt ihr, wie Lukas das berichtet, wie die Frauen dabei waren? Das fällt mir immer wieder auf. Interessant, dass Jesu Leichnam ja mit ca. 34 Kilos Mischung Myrrhe und Aloe vorbereitet wurde. 34 Kilos, das steht da in Johannes 19, 39, 40. Josef und Nikodemus haben den Leichnam Jesu vorbereitet. Aber für die Frauen war es anscheinend nicht genug. Sie dachten, es ist noch nicht genug. Wir brauchen noch mehr. Weil sie dachten wahrscheinlich, ja, wird der Leichnam schon nicht so gut riechen und Jesus braucht ja das Beste. Wir wollen ihm das Beste bieten, sie wollten mehr. Sie hatten Initiative. Sie wollten sich gut von Jesus verabschieden. Sie sagten, wir wollen ihm noch das Beste geben. Welche Frauen waren es? Maria aus Magdala, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus. Wir haben ja hier, wie Sie schon gesehen, welche sie waren. Interessant, dass diese Frauen waren aus Galiläa und nicht aus Judäa. Das fällt mir auch auf. Jetzt bitte den Plan da so. Noch einmal weiter, bitte. Noch einmal. Ja, da. Genau, das wollte ich euch zeigen. Judäa hier unten, Jerusalem, da ist ja das Zentrum von Judentum. Sie waren aber von Galiläa, da oben. Da oben. Sie waren nicht beim wichtigsten Bundesstaat. Sie waren, dazwischen waren noch Samarien. Von da waren sie. Frauen und aus Galiläa. Das ist interessant. Noch ein Detail. Maria aus Magdala, was war mit ihr geschehen? Von Maria aus Magdala hat Jesus 7 Dämonen ausgetrieben. Lukas 8, Vers 2. Dann sagen wir, okay, es waren Frauen. Es war eine Frau, die schon mit Dämonen zu tun hatte. Sie waren nicht aus Judäa, sie waren aus Galiläa. Und sie waren die Ersten, was zum Grab kam. Völlig interessant. Sie kannten Jesus sehr gut. Sie waren mit ihm unterwegs seit Galiläa, wo er auch lebte. Kapernaum, Nazareth. Sie waren von da. Eine Frage, die ich mir stellte, wo waren dann die Apostel? Wo waren die Jünger? Wenn ich jetzt Gott wäre, würde ich sagen, die wichtigsten Figuren müssten ja da am Sonntag dastehen. Wo waren sie? Sie sagen, oh Gott, das ist ja nicht so ein schönes Ende, nicht? Frauen, die damals gar nicht zeugen könnten. Das jüdische und römische Gericht, das war immer so, na, Frauen, die als Zeugen war gar nicht gut angesehen oder man konnte ihnen gar nicht trauen. Dann noch Frauen aus Galiläa, weiter ab, gar nicht beim Wichtigsten, beim Zentrum. Und dann noch eine dabei, die 7 Dämonen mal hatte. Ah, nee Gott, nee, weg, weg, weg mit denen, das sind nicht die Wichtigsten. Die Wichtigsten sind ja die Jünger. Wo waren die? Die waren in der Stadt. Die haben sich nicht getraut. Die hatten Angst. Ja, ich sage, Gott, wie machst du das nur so anders? Meine Logik ist ja ganz anders. Gott schätzt das Zeugnis der Frauen. Gott hat Frauen aus Galiläa das Vorrecht und die wichtige Arbeit der Verkündigung der wichtigen Osternachricht anvertraut. Sie waren die Ersten. Sie haben diese schöne Nachricht. Er ist auferstanden, verkündigt. Wir haben diese Nachricht auch bekommen, weil sie es gut gemacht haben. Frauen aus Galiläa. Weil sie Jesus liebten. Sie waren bei ihm seit den Anfängen in Galiläa. Praktisch, ich habe mir jetzt ein paar Fragen gestellt diese Woche. Ich habe mich gefragt, mag ich eigentlich bei Jesus sein wie sie? Sie waren von den Anfängen bis zuletzt da. Sie wollten sich von ihm verabschieden und sagen, unser Herr, er braucht das Beste. Wir werden noch mehr Salbung bringen. Ist noch nicht genügend. 34 Kilo, das reicht noch nicht. Er ist das Beste wert. Oder verschlafen wir etwas auch? So wie die Apostel. Die haben geschlafen, die hatten Angst. Die waren in der Stadt, sie waren nicht dabei. Bin ich manchmal nicht auch so, habe ich gefragt diese Woche, verschlafe ich vielleicht auch nicht so gute Begegnungen mit Jesus? Ja, wir können sagen, Jesus ist jetzt ja körperlich nicht mehr da. Wir können gar nicht mehr, Gott sei Dank, dass wir nicht zu seinem Grab gehen können und mich. Das würde ja tragisch sein. Aber wir können ihm gehorsam sein. Wir können zu ihm, mit ihm beten. Wir können zu ihm beten. Wir können mit ihm reden. Wir können sein Wort reden. Ja, sind wir noch begeistert, wenn wir Jesus, so eine Begegnung mit Jesus? Für Gott sind auch die Schwachen oder Kleine, die für die Welt schwach oder klein sind, die sind für Gott wichtig. Er offenbart sich für die Frauen aus Galiläa. Ja, die waren für ihn wichtig. Und eine Frage, die ich mir gestellt habe, schätze ich auch Schwache und Kleine? Da sage ich, nee, die haben keinen Platz. Für Gott hatten sie Platz. Sie waren die Erste. Wie eine wunderbare Lektion Gott uns in dieser Geschichte noch gibt und uns was Wichtiges zeigt. Zweiter Punkt, sie kamen dann hin und das war ein bisschen anders, wie sie sich vorgestellt hatten. Nicht? Vielleicht dachten sie, ja, wer wird uns den schweren Stein wegwälzen? Oh, da brauchten sie wahrscheinlich, weiß nicht, starke Männer oder jemand, der den wegwälzt. Das waren immer große Riesensteine. Und als sie hinkamen, Lukas 24, Vers 2, dann war der Stein weggewälzt. Erstmal eine gute Nachricht. Er ist weg. Wir brauchen keine Männer, ne? Wir schaffen es allein, wir kommen rein. Aber dann haben sie erschrocken, nicht? Weil sie gingen in die Grabkammer rein und was erfahren sie? Der Leichnam Jesus ist nicht mehr da. Er war nicht mehr zu sehen. Wir haben ja gemerkt, wie sie erschrocken waren und dazu waren sie noch so ein bisschen verwirrt. Dann kamen noch zwei Engel dazu. Erstmal Männer, dann in Lukas 24, 23, dann wird das klar, dass das Engel waren. Und sie kamen so unerwartet und plötzlich. Ja, und die Frauen erschraken und hatten Angst, das haben wir ja gesehen. Sie waren ängstlich. Was geschieht jetzt? Und dann diese wichtige Frage. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Ihr seid hergekommen, um einen Toten begegnen? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Wow. Man kann sich das nur sehr schlecht vorstellen, nicht? Als ich das hier so beobachte, die haben es sehr gut gemacht, Jugend, wie schön. Ich dachte, wie wäre das echt, wenn ich so Mut hätte wie sie? Ich denke nicht, dass ich so Mut hätte, nicht? Aber kann man sich das überhaupt vorstellen? Man kommt rein und der Engel sagt, nee, Jesus ist auferstanden. Die Auferstehung ist was ganz Neues. Es war was Besonderes. Das war nicht geplant. Vielleicht waren sie sogar ein bisschen frustriert und sagten, nee, wir hatten das doch nicht so geplant. Wir hatten doch geplant, seinen Körper jetzt mit mehr Salbung hinbringen. Wir hatten ja schon geplant, haben eingekauft, jetzt kommen wir hin, jetzt. Oh. Nicht wie geplant. Vielleicht ein bisschen frustriert. Aber die Nachricht war sehr gut. Eine schöne Nachricht. Jesus ist auferstanden und sie waren ja, was bedeutet das? Ja, und was bedeutet das für uns heute? Jesus ist auferstanden. Was bedeutet das? Wenn wir diese Antwort jetzt antworten müssten, was bedeutet für uns, ja, Jesus ist auferstanden? Das sagen wir ja und wir sagen das auch fröhlich, aber was bedeutet das? Können wir uns noch freuen mit so einer Nachricht? Nochmal ein bisschen weiter, Entschuldigung, ich habe ein bisschen verschlafen. So. Erste Bedeutung. Mit Jesus seiner Auferstehung beginnt eine neue Zeit. Es beginnt eine neue Zeit. Ich habe das hier versucht, ich weiß nicht, ob ihr das verstehen werdet. Hier vor Jesus, Altes Testament. Dann kommt Jesus, dann wird er geboren, dann wird er gekreuzigt. Dann hier leben wir jetzt nach Jesus diese Zeit. Aber er kommt wieder. Und dann wird er regieren. Es gab eine Änderung in der Zeit. Hier, er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Hier. Wir sind jetzt hier dazwischen, diese Zwischenzeit. Und wir wissen, das Alte Testament hat ja gesagt, da kommt Jesus. Da kommt jemand. Der ist gekommen. Und wir wissen das von der Geschichte. Gott ist treu. Er hat ihn angekündigt. Er wird kommen. Er ist gekommen. Wir leben jetzt hier und er wird wiederkommen. Es gab eine Änderung in der Zeit. Das ist so wichtig. Das müssen wir verstehen. Apostelgeschichte 3, 21 heißt das ja so. Zunächst allerdings ist Jesus, wie Gott es geplant hat, in den Himmel zurückgekehrt. Dort nimmt er den ihm gebührenden Platz ein, bis die Zeit kommt, in der alles wiederhergestellt wird, wie Gott es schon seit langem durch seine heiligen Propheten angekündigt hat. Ja, er kommt wieder und er wird regieren. Es ist eine neue Zeit. Wir erleben diese Zeit. Noch ein wichtiger Punkt. Eine wichtige Bedeutung, Jesus Christus ist der Herr. Noch einmal bitte. Ja, Jesus Christus ist der Herr. Jesus, seine Auferstehung beweist, dass er allein Herr ist. Das hat später Petrus erkannt. Petrus, der, als das geschah, hat sich ja gar nicht getraut. Und danach in Apostelgeschichte 2, der predigt er so schön und sagt, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Ja, Jesus, unser Herr, er ist Herr, er ist der Messias, das ändert alles. Mein Herr, wir können sagen, mein Herr, unser Herr hat kein Grab. Er ist auferstanden. Wenn man so in der Theologie so andere Religionen lernt und ein Unterschied, was mir immer wieder auffällt. Mein Gott, mein Herr, der hat kein Grab. Das ändert alles. Hat kein Grab. Wir können heute nicht mehr hingehen und sagen, okay, wir wollen ihn zu seinem Grab gehen. Nein, Jesus hat kein Grab. Das ist wunderbar. Er ist auferstanden. Das ist so anders, das ist so wichtig. Jesus Christus ist der Herr. Und noch eine letzte Bedeutung, die dritte. Die Christen werden auch auferstehen. Weil Jesus hat gesiegt. Der Tod hat keine Macht mehr. Wir werden auferstehen. Wunderbar, nicht? Vielleicht geht es uns noch zu gut. Und wir sagen, okay, das ist für die Zukunft. Und für eine weite Zukunft. Ich weiß nicht. Niemand weiß. Ich bin schon 50. Ich sage, es kommt so langsam näher, nicht? Als ich junge war, hey, das geht ja, das Leben ist so lang. Und jetzt schaue ich auf das dahin und sage, ja, es ist lang, aber besser nicht darüber reden, nicht? Danke. Neulich habe ich jemanden begegnet hier in Dresden und bin mit ihr ins Gespräch gekommen und sie sagt, ja, Ostern ist für mich nicht so eine schöne Zeit. Weil einmal zu Ostern ist mein Vater gestorben. Oh. Da wurde das Gespräch ein bisschen trauriger und die Tränen liefen ihr. Ich sage, oh, das ist hart. Und ich sage dann, was sage ich jetzt zum Trösten, nicht? Sie schaut mich an und sagt aber, mein Vater ist gläubig gestorben. Er lag in seinem Sterbebett und er sagte, weint nicht, ich werde den Herrn begegnen. Wunderbar, weil der hat es kapiert. Und sie sagt, ich freue mich, weil ich auch eine Christin bin. Und da, wo mein Vater ist, da komme ich auch irgendwann hin. Jo, brauchte ich als Pastor gar nicht trösten. Wenn wir da denken, wir müssen trösten, nein, hat sie mir das gesagt. Ja, das ist es. Das ist es. Die Christen, wir werden eins mit Jesus sein, weil er auferstanden ist und wir werden da sein. Johannes 11, 25. Wer von uns würde nicht enttäuscht sein, wenn wir zum Grab kommen und Jesus ist nicht da? Unsere Pläne oder die Pläne der Frauen waren nicht erfüllt. Aber Gott, sein Wort ist treu, wie wir gesehen haben, er ist gekommen und er kommt wieder. Er ist der einzige Messias und Gott. Wir können froh sein. Wer zu Jesus kommt, hat auch ewiges Leben. Wunderbar, das ist die Bedeutung, noch eine kleine Bedeutung von Ostern. Und schon kommen wir zum letzten Gedanken. Interessant, dass, noch einmal bitte, ja, danke. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Oh, das ist eine tiefe Aussage, oder nicht? Wenn man die so schnell liest, dann sagt man, okay. Aber wenn man die mal ein paar Mal liest und sagt, was? Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden? Die Frauen waren ja erstaunt. Und dann sagen die Engel, erinnert ihr euch nicht? Habt ihr vergessen? Ja, sie hatten es vergessen. Sie hatten das vergessen, dass Jesus, er hat gesagt, Jesus hat doch von diesem Thema schon gesprochen. Er hat ja euch das schon erzählt, dass er ans Kreuz gehen würde und dass er auferstehen würde. Ja, wir lernen so schwer. Ne? Noch einmal, ja. Und Jesus hat ihnen das doch erzählt und das ist doch nicht eine neue Nachricht. Er hat euch das doch erzählt, er hat das doch den Jüngern schon erzählt. Und wieso seid ihr erstaunt? Ich habe neulich zum Timo gesagt, wir sind schwerlernig. Ne? Sagte Timo, was? Schwerlernig? Sag ich, warum? Das Wort gibt es nicht im Duden. Sag ich, nee. Und er sagt, na, nicht schlecht, rein geht, Duden, bitte rein. Schwerlernig, ich kann auch nicht mal richtig Deutsch. Finde ich schon Wörter auf, die es gar nicht gibt, nicht? Aber wir lernen schwer. Wir sind genauso wie Sie. Sie hatten es vergessen, dass Jesus das schon gesagt hatte. Und nachher, später in Lukas 24, noch ein bisschen weiter, 25 und 27, sagt ja Jesus zu den aus Emmaus, sagt er, das Alte Testament hat ja von dem schon erzählt. Und wieso staunt ihr jetzt? War euch das noch nicht klar? Nein, das war ihnen noch nicht klar. Und sie sagt, oh, ich bin wahrscheinlich genauso wie sie. Man lernt das so schwer. Erinnert ihr euch nicht? Erinnert ihr euch nicht, dass wir leben werden, dass wir ewiges Leben haben werden? Okay, ja, ja. Jesus hat es doch gesagt. Aber wir vergessen es öfter so schnell. Wahrscheinlich hatten die Frauen auch die falsche Erwartung. Sie sagten, so wie die Jünger, so wie Petrus zu Jesus sagte, hey, Moment, das wird mit dir nie passieren, Mann. Du wirst nicht sterben, nichts. Du wirst ja unser Sieger sein, du wirst ja diese Römer hier rausschmeißen aus Israel und wir werden hier weg mit denen. Hatten wahrscheinlich auch die falsche Erwartung, die Frauen. Und dieses Wort musste, nicht? Jesus musste, ich sage, hey, Moment, was müssen wir? Mein Schwiegervater sagt immer, wir müssen sterben, das andere können wir. Und jetzt, dieses strenge Wort, Jesus musste in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Ja, er musste. Er wurde für sie und für mich und für dich dahingegeben. Wie kann man das verstehen? Jesus, der Allmächtige, der Schöpfer aller Menschen, wenn man ins Johannesevangelium schaut, Johannes 1, die Einführung, da wird es ja klar, wie Jesus groß ist. Er ist der Schöpfer. Er war da, als Gott uns Menschen geschaffen hat. Und jetzt kommen diese Menschen und kreuzigen ihn. Wie wird das schwer für Jesus gewesen sein? Johannes 1, Vers 3 zum Beispiel. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Es ist hier, Jesus ist der. Und er als Liebe sagt, okay, diese Menschen, die ich geschaffen habe mit dem Vater, die kreuzigen mich jetzt. Ja, wie kann man das verstehen? Gnade, Liebe. Ich habe gar kein gutes Beispiel. Ich kann sagen, ja, ich weiß, wie es geht. Nee, ich weiß nicht, wie es geht. Jesus als Gott gibt sich hin, sündige Menschen kreuzigen. Interessant, dass der Werner Diesel vorige Woche ja ein Beispiel gegeben hat und er hatte das auch erlebt als Ausländer in einem Land leben, der sagt, ja, das ist vielleicht, könnte so sein. Ja, ein Beispiel. Wir haben noch diese Woche gedacht, ist das ein Beispiel? Also wie er sagte, ja, nicht perfekt. Aber ich muss ja meinen Führerschein machen, das wisst ihr ja schon, ne? Und das ist schwierig. Ich sage so, deine Bete nur für ein Wunder. Aber dann öfters fühle ich mich so. Ich hatte einen Führerschein, ich war ein erwachsener Mann in Brasilien und jetzt habe ich so den Eindruck, ich bin jetzt im Kindergarten gelandet und jetzt kann ich nicht mehr fahren. Sagen, Mann, ist das schwierig. Und dann sage ich, ist das ein gutes Beispiel? Sage ich, nee, aber vielleicht zu ähnlich, für jedes war das noch schwieriger. Mein Beispiel ist schwach, ich habe kein anderes zu erzählen. Ich sage, vielleicht nehme ich das und sage, naja, das Aber es ist doch nicht das Gute, weil Jesus als Gott wird gekreuzigt. Das können wir gar nicht verstehen. Öfters fällt uns das so schwer zu verstehen. Und wir wollen alles verstehen, nicht? Sagen, aber wie läuft das? Ich kann das nicht verstehen, das werden wir nicht verstehen. Wir nehmen das an und sagen, Gott, du bist ein lieber Gott, du bist gnädig. Warum musste Jesus für uns sterben? Dann gibt es da so viele Regeln, Verkehrsregeln und sagen, ich kann das nicht verstehen. Ich sage zu Verkehrsregeln, ich kann das nicht verstehen. Dann sagt er, verstehe das nicht. Lern das auswendig. Und oh, ich war immer sehr schlecht zum Auswendiglernen. Gell? Ich sage fast, ich hasse Auswendiglernen. Ich mag das nicht. Ich mag das immer verstehen. Nicht? Und in der Schule haben sie immer gesagt, du musst das verstehen. Und jetzt sagten sie mir, nein, Auswendiglernen, nicht so viele Fragen. Wie geht das? Vielleicht ist das ein Beispiel zu dieser Geschichte. Wir wollen das verstehen und Gott sagt, ihr werdet das nicht verstehen. Das kapiert ihr nicht, kleine Menschen. Nehmt diese Botschaft an. Glaubt daran. Ich, ein lieber Gott, ein gnädiger Gott, ich gebe meinen eingesandten Sohn, Jesus, der Einzige, der geht ans Kreuz. Aber heute ist die gute Nachricht. Er ist auferstanden. Jesus ist ein Gott der Liebe. Er kommt zu uns. Er kommt zu uns, um uns zu retten. Leute wollen immer Brücken bauen zu Jesus. Wie kann ich, sündiger Mensch, zu Jesus kommen? Jesus, der heilige Gott, der kommt zu uns. Andersrum. So etwas gibt es nur bei Jesus. Nicht immer verstehen wir diese Wege. Das wollen wir sehr mit dem Kopf verstehen, aber trauen wir darauf, oder vertrauen wir darauf. Er hat es gemacht. Wir können nur danken, sagen, danke Gott, dass es so ist. Verstehen können wir es nicht. Aber wir können jetzt gemeinsam feiern. Wunderbar. Die ganze Ostergeschichte zeigt, wie Gott groß ist und wir klein. Wie ich am Anfang gesagt habe, ich würde ganz wahrscheinlich anders planen. Ich, kleiner Mensch. Aber Gott hat es gut gemacht. Und er ist auferstanden. Wunderbar, so eine gute Nachricht. Er ist auferstanden, wir können uns freuen. Und wir wollen jetzt zum Abschluss noch ein Lied singen. Der Chor, bitte Chor, kommt schon nach vorne. Wir wollen, das ist der Abschluss von meiner Predigt. Wir hören, wie der Chor singt. Auferstanden ist der Herr. Wunderbar. Wir können uns freuen und an ihn glauben. Gott segne uns.